Bevor ich mit der, entschuldigt, mit der Predigt beginne, etwas höher noch, ja, wollte ich euch Anteil geben, wie ich zu dem Text von heute gekommen bin. Ich habe das Glück oder die Freude, dass ich in einer hessischen Gemeinde alle 8 Wochen predige. Die Gemeinde ist predigerlos. Und sie geben mir keine Texte vor. Ich bin da frei zu wählen, was ich möchte. Und ich denke, ihr könnt euch so hineinversetzen. Man liegt dann auch in einer gewissen Gefahr, dass man so seine Lieblingstexte hat, wo man sich gerade mit beschäftigt oder was ein Text ist, wo man meint, man hätte einen leichteren Zugang. Und da habe ich gesagt, da musst du einen Riegel vorschieben. Das nächste Mal nimmst du einen Text, der nach der Perikopenordnung vorgegeben ist, und du guckst auch nicht vorher, was da dran ist. Wenn es dir ganz und gar nicht passt, da musst du dich mal durchbeißen. Und die Predigt habe ich gehalten und heute will ich sie hier auch halten. Das ist ein Text aus dem 2. Korintherbrief im letzten Kapitel und ist eigentlich ein Schlussvers. Wer predigt denn schon über einen Schlussvers, wenn er die ganze vorherige Geschichte nicht kennt? Im 2. Korinther, Kapitel 13, vorgesehen waren da die Verse 11 und 13. Zum Schluss, meine lieben Brüder, noch einmal meine Bitte. Freut euch. Kehrt von euren falschen Wegen um, hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und schafft Frieden in eurer Gemeinde. Dann wird Gott, der ja ein Gott der Liebe und des Friedens ist, mit euch sein. Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes euer Leben bestimmen. Ich habe mich dann dran gemacht und über den ersten Vers bin ich nicht rausgekommen. Ich habe dann allerdings auch mal das Ganze durchgelesen, damit man so ein bisschen Verständnis hat, auf welchem Hintergrund schreibt denn der Paulus das. Ich lese euch mal so ein paar Auszüge vor und dann überlegt mal unsere Stellung zum Pastor. Also, da steht drin, dass der Paulus unzuverlässig sei. Er sagt ja, wenn er nein meint. So kein tolles Zeugnis. Dann sagt er, Paulus, Gott soll mich strafen, wenn das nicht die Wahrheit ist, die ich verkündigt habe. Also wenn ich sowas sage, dann muss ich schon ganz schön hammerharte Erlebnisse gehabt haben. Dann schreibt er, ein Besuch hätte allen Kummer gebracht, denn wenn ich euch nur zurechtweisen muss, sind wir am Ende alle traurig und betrübt. Ich weiß nicht, ob ihr fröhlich seid, so einen Besuch zu empfangen. Und dann noch härter. Jetzt überlegt mal, wir würden das jetzt zu unserem Pastor sagen. Ihr sagt, ich sei von Sinn. Oder verschließt eure Augen doch nicht vor den Tatsachen. Ist jemand davon überzeugt, zu Christus zu gehören, dann soll er es uns das auch nicht absprechen. Da merkt ihr etwas von dem Geist, der in der Gemeinde geherrscht haben muss. Und dann ein letzter Auszug, der Platz in unserem Herzen ist euch sicher, auch wenn ihr für uns nicht viel übrig habt. Schöne Geschichte. Und dann schreibt er auf einmal eine Bitte, freut euch. Wir kennen das doch alle, in einem Gespräch, in einer schriftlichen oder elektronischen Information ist alles gesagt, um was es geht. Klar und unmissverständlich alles formuliert und zum Schluss wird dann noch zu einem zielkonformen Handeln aufgerufen oder aufgefordert. So macht das der Paulus hier auch. Er verpackt sein Anliegen in einer Bitte. Wohl wissend, welche Folgen für den Gebetenen daraus entspringen, ob er sie erfüllt oder zurückweist. Bitten ist Ausdruck der Freiheit. Ich zwinge den anderen nicht, ich rufe den Empfänger der Bitte in die eigene Verantwortung. Ich lege Segen und Mangel in seine Hände. Auch wenn der Bittende erwartet, dass seiner Bitte entsprochen wird, letztlich liegt die Freiheit in der Hand des Gebetenen, es zu tun oder zu lassen. Der Befehl ist nun genau das Gegenteil. Ein Befehl wird kontrolliert. Und bei Nichtbefolgung, so war es bisher immer, wird bestraft. Bei der Bitte wird auf höfliche Weise etwas erwartet oder dringend erwünscht. Bei Nichtbefolgung bestrafe ich mich womöglich selbst. Wie oft habe ich in der Schule meinen Schülerinnen und Schülern vor Mathematikarbeiten dringend empfohlen, das, was wir schon miteinander erarbeitet haben und darüber womöglich hinaus, die Dinge noch einmal sich zu vergewissern, sich mit diesen Sachverhalten zu beschäftigen. Als derjenige, der die Aufgaben erstellt hat, wusste ich doch, was dran kommt. Die haben das so nicht begriffen immer, leider. Der Bitte entsprechen war dann in vielen Fällen eine Hilfe. Die Ignorierung mit negativen Folgen war dann eigene Schuld. Obwohl es man gerne dem Lehrer in die Schuhe geschoben hätte. Aber das war eigene Schuld. Meines Erachtens verfährt der Paulus in diesem Geist. Er sagt nämlich ein paar Sätze vorher, denn Gott hat mir seine Vollmacht gegeben, um euch weiterzuhelfen, nicht um euch zu bestrafen. Die Mitwirkung der Christen wird dabei aber eben nicht ausgeschaltet. Zum Schluss, meine lieben Brüder, und ich ergänze, meine lieben Schwestern, noch einmal meine Bitte, freut euch. Die Bitte, wenn man das dann liest, verkleidet in einem Befehl, da steht nämlich ein Ausrufezeichen dahinter. Oder geht es um eine Empfehlung, der zu entsprechen äußerst wichtig ist? Geht es womöglich um ein lebenswichtiges Vitamin? Das Beste, was einem Menschen passieren kann, aus, mit, in der Freude zu leben. Und da habe ich gefunden, dass schon beim Prediger folgende Aussage zu finden ist. Es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch sich freut bei seinem Tun. Und dann der kleine Nachsatz, denn das ist sein Teil. Wo Freude ist, da ist etwas Hinreißendes, Jubelerregendes, ein völliges Abgefallensein aller Sorgen, das Glück des Geborgenseins, ein außerordentliches Frohsein. Vielleicht habt ihr das ja am letzten Wochenende mitgekriegt. Und dann wissen wir alle, Freude ist keine Selbstverständlichkeit des Lebens. Sie muss gewonnen und praktiziert werden. Ich will den Fußball nicht verherrlichen, aber die haben uns das vor Augen geführt. Wenn Paulus bittet, freut euch, dann weiß dieser Mann eben, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut bei seinem Tun. Und die Bibel lehrt uns, dass Freude durch Ereignisse, Umstände in unser Leben kommt, was uns ja vertraut ist. Zum Beispiel freuen wir uns über eine bestandene Prüfung, haben wir eben mitgekriegt. Und dann auch über die Anstellung. Wir freuen uns über den Regen nach langer Trockenheit, Ich weiß noch, wann das war, im April oder wann war das so eine lange Trockenheit, als der erste Regen kam, haben meine Frau und ich uns getroffen auf dem Balkon. Halleluja. So haben wir uns über den Regen gefreut. Wir freuen uns über das gute Miteinander auf der Arbeitsstelle oder in der Gemeinde. Und ich freue mich besonders über die erstaunlichen Beobachtungen und Bemerkungen der Enkelkinder. Ich freue mich über die Farbenpracht der Blumen im Moment. Und ich freue mich auch, wie es im Moment im Garten gedeiht und wie man ernten kann. Freude bringt einfach Farbe ins Leben. Und ihr Fehlen macht's einfach trübe, wenn nicht gar dunkel. Die Freude bringt Ereignisse sind höchst unterschiedlich. Ich will jetzt mal einige Beispiele aus dem Alten Testament nehmen. Da ist eins in Esra zu finden. Voller Freude feierten sie außerdem noch 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Der Herr hatte sie froh gemacht, denn er hatte dafür gesorgt, dass der König von Persien ihnen wohlgesinnt war und ihnen dabei geholfen hatte, den Tempel des Gottes Israel wieder aufzubauen. Gott ist der Geburtshelfer der Freude in dieser Situation. Ein anderes Mal sind gesegnete Arbeit und gute Ernte Geburtshelfer der Freude. Aber letztendlich dahinter steht auch wieder Gott. Und wir finden in 5. Mose die Begebenheit, wenn ihr im Herbst das Korn von der Tenne einsammelt und die Weintrauben erntet, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, mit Witwen und Waisen. Kommt zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, und feiert 7 Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Meine Lieben, das feiere ich, dieses Erntedankfest, mit großer Freude. Und ich sage es ganz offen, mir fehlt etwas, wenn dieses Fest unterschlagen wird. Und in Jesaja 35 finden wir wieder eine Begebenheit. Gott, der das freudende, stiftende Ereignis geschaffen hat. Und da lesen wir, alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurück. Von Freude ergriffen, jubelnd vor Glück kommen sie heim. Trauer und Sorgen sind für immer vorbei. Im Neuen Testament wird dann von anderen Ereignissen und Umständen berichtet, die Freude auslösen. In Lukas 15 folgende Begebenheit. Wenn du 100 Schafe hast und eins läuft weg, lässt du dann nicht die 99 allein zurück, um das Verlorene zu suchen, bis du es gefunden hast? Glücklich wirst du es dann auf deinen Schultern nach Hause tragen und deinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Verirrtes und Verlorenes zu finden, löst Freude aus. Das kennt ihr doch alle aus eurem eigenen Leben. Die Schlüssel oder das Portemonnaie verlegt. Oder das Handy. Ja, das kann ja nochmal klingeln. Und in der Apostelgeschichte wird uns eine Wohltat Gottes beschrieben, auf die man fast zwangsläufig mit Freude reagiert. Böse Geister wurden ausgetrieben und ließen mit lautem Geschrei von ihren Opfern ab. Ebenso heilte Philippus viele Gelähmte und Körperbehinderte. Darüber herrschte große Freude in Samaria. Und für Paulus gibt es Freude in Situationen, wo wir sie in der Regel nicht erwarten. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Ich weiß nicht, ob ich dazu so in der Lage bin. In unserem Leben sind es doch oft Kleinigkeiten, die Freude schaffen. Ein Beispiel von mir, unsere Enkelkinder, die gehen gerne mit mir an die Eisenbahn, wo sie dann auf einem Prellbock sitzen und den vorbeifahrenden Lokführern zuwinken. Und einige Lokführer reagieren dann mit dieser Lokhupe. Ein gewaltiges Ding, was bei ihnen große Freude und Begeisterung auslöst. Oder sie freuen sich, wenn sie ihre Mutti eine wunderbare Rose mitnehmen dürfen. Ihr kennt eure eigenen Beispiele und wisst, dass Freude ermöglichen Freude gibt. Freude ist also das Ergebnis, die Folge, weil irgendetwas meist Positives unser Wesen berührt und mit Glück füllt. Freude zeigt sich dann in aller Regel oder vielfach in Emotionen. Die eben genannten biblischen Beispiele haben schon angedeutet, dass es nicht nur Ereignisse und Umstände sind, die Freude in unser Leben bringen. Es gibt ein Lied, weiß nicht, wie viele es unter uns kennen, das von einer Person als Auslöser der Freude spricht. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Das kennen wir aus unserem Leben, wenn zum Beispiel geratene Kinder die Freude der Eltern sind. Eine Person ist Grund unserer Freude. Und im Psalm 43 ist es ebenfalls eine Person Grund der Freude, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und diese himmlische Person ist nicht nur Grund der Freude, sondern ist Freude mit einer exzellenten Wirkung. In Nehemia wird das dann beschrieben. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. So billig kann man woanders nicht tanken. Und im Alten Testament wird ein weiterer Sachverhalt genannt, der den Menschen Freude bringt. In Jeremia 15 lesen wir, dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herrgott Zebaoth. Und dann gibt es im Leben eines Menschen die Freude noch als Frucht des Heiligen Geistes. In Galater 5 wird das ausführlich beschrieben und der eine Satz lautet, dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Meine Lieben, wenn in der Bibel so oft und so vielschichtig von der Freude die Rede ist, dann kann es sich doch wohl nicht um eine Nebensache handeln. Paulus bestätigt diese Einsicht mit seinem Aufruf an anderer Stelle, der noch weit über unseren Text hinausgeht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Demnach ist sein Freut euch an die Korinther christliches Profil. Die Freude gehört zum Christsein. Und in Philipper 4 heißt es auch so, freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Das ist alles eine Einheit. Warum ist sich Freuen ein so wichtiges Vitamin unseres Lebens? Vielleicht ist es hilfreich an dieser Stelle, sich einmal genau das Gegenteil anzusehen. Und ich hoffe, ihr seid tief erschrocken, wenn ihr das jetzt hört.
Ich lese aus Jeremia 20, die Verse 14 bis 18. Da spricht Jeremia: Warum nur bin ich geboren? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Soll für immer vergessen werden. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte: Du hast einen Sohn bekommen. Es möge ihm ergehen wie den Städten, die der Herr erbarmungslos vernichtet hat. Schon am Morgen soll er Schreckensschreie hören und am Mittag Kriegsalarm. Wäre ich doch im Mutterleib gestorben, dann wäre meine Mutter mein Grab geworden und für immer schwanger geblieben. Warum nur bin ich geboren? Um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt? Um jeden Tag nur Schimpf und Schande zu ernten?
Meine Lieben, Lebenslust versprüht diese Einstellung, die wir eben gehört haben, nicht. Das sind, wie ich schon meine, erschütternde Gefühle einer zutiefst verletzten Seele. Und so wie Jeremia sich hier outete, so tut das Hiob an anderer Stelle.
Das ist aus Hiob 3, der Vers 16. Warum wurde ich nicht wie eine Fehlgeburt verscharrt, wie Totgeborene, die nie das Tageslicht sahen?
Meine Lieben, ich denke, das ist für uns alle einzusehen, dass das keine Basis fürs Leben ist. Da ist das Leben wahrlich eine Qual. Und Hiob selbst bewertet die Situation wie folgt: Und erst wenn sie endlich im Grab ruhen, empfinden sie größte Freude. Aber Paulus geht es um die Freude, die zum Leben gehört und das Leben fördert. Ob wir singen, spielen, arbeiten, feiern, Gott loben, Nachfolge praktizieren, predigen, Urlaub machen, alles sei mit Freude durchzogen, gewürzt. Freude bringt Kraft und Energie ins Leben und steht gegen Stress. Je mehr Freude das Leben enthält, desto leichter, angenehmer, unbeschwerter ist es. Ein anstrengender Arbeitstag mit der Freude auf einen Abschnitt Gemeinsamkeit am Abend in der Familie oder eine fröhliche Chorübstunde oder eine entspannte sportliche Tätigkeit, die läuft doch leichter mit Vorfreude. Freude in einer liebevollen Beziehung, das ist doch ein Genuss und keine Qual. Die Freude auf einen spannenden Gottesdienst verdrängt die Schwerkraft und Trägheit der Müdigkeit. Man macht sich auf, weil man etwas verpassen könnte. Freude bringt dann Aufmunterung, Stärkung, Dynamik ins Leben. Und Menschen ohne Freude, die bremsen ihr Leben direkt aus. Und es wird wirklich anstrengend. Und wenn Paulus bittet, freut euch, tut er dies, weil er es nichts Besseres für den Menschen gibt, Freude als Lebenselement zu besitzen, oder bittet er speziell diese Gemeinde an, der er geistliche Schwerstarbeit verrichtet hat? Gibt's da etwas, was ihn dazu veranlasst hat, dass er das Thema aufgreift? Auf einen schweren Kampf sah Paulus zurück, und er war darauf gefasst, dass ihn seine Ankunft in Korinth noch mal einen solchen Kampf, eine solche Auseinandersetzung bringen wird. Wie er aber selbst in aller Not die Freude in sich trägt, das sehen wir im Kapitel 6, Vers 10. In allen Traurigkeiten bleiben wir fröhlich, sagt er. Und das muss man auch erstmal können, nicht? Aber so bleibt es auch für die Gemeinde eine wichtige Aufgabe, dass sie sich bei allem, was in ihr geschieht, die Freude bewahrt. Wenn sie sich diese nehmen lässt, kann sie ihre Arbeit nicht ausrichten und was sie bedroht, nicht überwinden. Sie besitzt aber in ihrer Berufung zu Jesus Christus den Grund unvergänglicher Freude. Im Philipperbrief ruft Paulus noch einmal auf, dort ist ja der Ruf zur Freude viel dominanter, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ob in Korinth oder Philippi, Paulus begegneten in seinem Dienst der Verkündigung häufig unangenehme, verletzende Widerstände. Und für die Gläubigen, die erst am Anfang des Weges standen, sah er dunkle Tage, Gefahren, Verfolgung. Er sieht in seinem Geist alles, was eintreten kann, was er schon teilweise erlebt hat. Und dennoch freut euch. Christliche Freude ist unabhängig von allem Irdischen, weil sie sich auf die nie endende Gegenwart Christi gründet. 2. Die sich lieben, sind doch überall glücklich, wenn sie nur beisammen sind. Und das ist auch der Grund, weshalb Christen niemals ohne Freude sein können. Wir in ihm, er in uns. Und die vom Heiligen Geist geschenkte Freude an Jesus ist die Ausrüstung Gottes für seine Kinder, um Zeiten der Bedrängnis zu bestehen. Und ich verstehe den Paulus nur zu gut. Paulus möchte seine Geschwister, um die er so gerungen hat für den Ernstfall, die möchte er gewappnet sehen. Freut euch. Ist das nur der spezielle Aufruf in der besonderen Situation? Eindeutig nicht. Die Empfehlung an die Philipper ist der Beleg. Wie aufgezeigt, gibt es ein reichhaltiges Angebot, Freude zu tanken. Wenn ich das praktiziere, dann befinde ich mich in der Situation, von Freude besetzt zu sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern vom Geist geleitet und regiert geschieht dies. Wo geistgewirkte Freude aufbricht, da werde ich die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das sagt uns Paulus in Galater. Und für Paulus ist das ein Erfolgsrezept, in dem sich die Geschwister entwickeln können und was der Gemeinde zu einem mehr himmlischen Bild verhilft. Und jetzt komme mir nur noch einer und sage, das wäre nicht angebracht. Das ist immer angebracht. Ob Paulus auch noch die Überlegenheit des Freut euch im Leben ganz grundsätzlich im Blick hatte? Ein Beispiel soll das verdeutlichen, um was es geht. Aus unserem Hauskreis, die kennen das jetzt. Unser jüngster Sohn studierte fürs Lehramt am Gymnasium und schloss mit seinem ersten Staatsexamen ab. Über weite Strecken hat er das mit Freude gemacht. Und dann promovierte er zum Thema der Häftlingsfreikauf aus der DDR. Freude und Begeisterung waren überwiegend Wegbegleiter. Aber es gab auch mal Frust, wenn die Dokumente nicht rausgegeben wurden. Und dann kam das Referendariat mit keinem Funken Freude. Viele Gebete und Gespräche bewahrten ihn vom Zusammenbruch und Abbruch. Ein Leben ohne Freude ist möglich, aber anstrengend und verlustreich und führt eventuell zu solchen Situationen, wie wir sie eben bei Jeremia und Hiob gehört haben. Die biblische Version lautet aber völlig anders. Es geht darum, dass Gott jeden annimmt, der zu ihm kommt und ihn durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Freude ist wirklich das Wesensmerkmal der Bürger des Reiches Gottes. Der Aufruf, freut euch, ist meines Erachtens letztlich der Aufruf, im Heiligen Geist zu leben. Denn Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wer oder was die Freude bewirkt, ist breit angelegt, wie ich es versucht habe, im ersten Teil der Predigt nachzuweisen. Ich habe gelesen in einer Zeitschrift, die Seele nährt sich an dem, woran sie sich freut. Also ist ganz wichtig zu fragen, wie wir zur Entstehung von Freude in unserem Leben beitragen können. Was können wir beitragen? Gibt es Wege zur Freude? Und ich sage ganz eindeutig ja. Freude erwächst zum Beispiel aus Dankbarkeit. Wir, meine Frau und ich, feiern in wenigen Wochen goldene Hochzeit. Und ihr seid jetzt schon alle eingeladen. Am 9. August, 16 Uhr, haben wir hier unseren Gottesdienst. Ja. Der Rückblick mit Dank für die vielen Geschenke der Treue und Güte Gottes schenkt einfach Freude. Freut euch. Das heißt jetzt für euch, blättert doch mal euer Leben durch und schaut, wo ihr dankbar sein könnt. Ich bin dankbar und freue mich über den Frieden in der Gemeinde, über eine Frau, die mich immer noch liebt, über eine ausreichende Gesundheit, über bisher bei uns nicht eingetretene Wetterextreme. Und ich freue mich, wer mich kennt, kann das so richtig nachvollziehen, über Choräle und Geschichten der Güte Gottes. Das wird bei euch anders sein, hoffe ich. Freude erlebt man in der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ich es wiederholen soll, vielleicht aber doch, weil ich denke, alle waren nicht da an dem Sonntag. Wenn wir hier im Gottesdienst oder Hauskreis erleben, wie jemand aus seinem Erleben mit Christus erzählt und wie das in uns zur Freude führt. Wisst ihr noch, wie der Grischa Baumann hier berichtet hat von seinem Projekt Tapetenwechsel? Wer weiß es noch? Mal Arm hoch, bitte. Das sind wenige, also muss es raus hier. Er hat hier berichtet von seinem Projekt Tapetenwechsel, das ihn in eine Justizvollzugsanstalt brachte mit der Begegnung von Knastis, die mindestens 15 Jahre zu sitzen hatten. Und er möchte eigentlich gerne erleben, dass Gebet Folgen hat und das Wort Gottes wirkt, dass es nicht leer zurückkommt. Und er kommt in Gespräch mit einem Einsitzenden, der in Kindheitstagen schon mit frommen Inhalten vertraut war, aber sie dann abgetan hat und jetzt sitzt er da im Knast. Und der fragt den Studenten, also den Grischa, was er dann an Gott finde, worüber dieser seine Beziehung zu Gott nicht lehrhaft, sondern zeugnishaft erzählt. Das Wort wirkt. Beim Einsitzen kommt es zu einer Lebensveränderung, von der der Gefängnisseelsorger später berichtet. Doppelte Freude. Einmal im Himmel und einmal bei dem Krischer. Und ich hoffe, eine dreifache auch bei uns. So ist das in der Gemeinschaft. Wir leben dann ja wirklich, das freut euch, dieses Anteil geben und Anteil nehmen am lebendigen Gott. Das schafft es, dass Freude auf einmal da ist. Und wer von uns hat sich nicht gefreut vor 14 Tagen an den 5 Taufzeugnissen? An den 5 Taufzeugnissen. Das war doch eine Lust, das zu hören. Sieh, manchmal sind es nur so Kleinigkeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt, offene Herzen. Die sind zum Empfang von Freude schon bereit. Im Hauskreis meiner Frau gibt es eine ehemalige Krankenschwester und Mitarbeiterin in der Altenpflege. Jesus und seinem Heil sehr zugewandt. Wisst ihr, was die macht? Einmal im Monat schneidet sie Obdachlosen die Fußnägel und freut sich am Anblick dieser Füße dann. So gehört Freude mitten ins Leben von Christen und christlichen Gemeinden. Und Matthäus sagt doch, das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann auf einem Feld entdeckte und verbarg. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen und den Schatz zu bekommen. Freude gehört zum Christsein, und ich will jetzt, das habe ich ganz bewusst ausgeblendet, gar nicht ansprechen, unter welchen dagegenstehenden Bedingungen das auch gibt. Dass Freude zum Bestandteil unseres Lebens wird, hängt aber entscheidend von der Beziehung Gott-Mensch ab. Und ich habe was Hochinteressantes entdeckt bei der Vorbereitung. Bei Gott selbst ist die Freude, das teilt er uns mit in 1. Chronik 16, Vers 27. Majestät und Pracht gehen von ihm aus. Seine Freude und Stärke erfüllen den Ort, wo er wohnt. Wenn die Dreieinigkeit Gottes dann in uns wohnt, dann haben wir doch die Freude. Und dazu hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben, damit dies geschieht. Der Heilige Geist ist findig, Umstände zur Entstehung von Freude zu kreieren. Ich will nur auf eine Möglichkeit hinweisen, die Jeremia aufzeigt. Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Jetzt kommt der meines Erachtens so entscheidende Satz. Ich weiß nicht, wie weit wir den praktizieren. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Zum Schluss. Ich gehe davon aus, und da bin ich jetzt eingeschlossen, dass wir alle, die wir zu dieser Gemeinde gehören, und für die anderen, die nicht zu dieser Gemeinde gehören, in ihre Gemeinde, eine echte Gemeinde sein wollt. Aber eine echte Gemeinde ist eine fröhliche Gemeinde, in der Freude herrscht, so dass die Gemeindeglieder sich wie in Sonnenschein gebadet fühlen. Und jetzt kann ich damit schließen, dass das nicht meine Weisheit ist, sondern ich habe dazu Folgendes gefunden. Das hat uns nämlich gerade in einem Hauskreis beschäftigt im Thessalonicher Brief. Da steht Folgendes: Seid zu jeder Zeit fröhlich, hört niemals auf zu beten, vergesst auch nicht, Gott für alles zu danken. Denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Freut euch. Soll ich euch was verraten? Eine bessere Einladung für uns gibt's nicht. Amen.